nur zuhören, ihre Kamera dann ausmachen. So, haben wir alle da? Hallo, ich begrüße Sie. Okay, dann, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Anhörung. Ich begrüße auch die Kolleginnen und Kollegen, die uns heute per Videokonferenz zugeschaltet sind, beziehungsweise per Telefon. Den Ausschussmitgliedern wurden die Einwahldaten zur Videokonferenz mitgeteilt, sodass alle auch an der Sitzung teilnehmen können. Ich begrüße auch den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zierke hier in unserer Runde und möchte noch mal darauf hinweisen, dass das Parlamentssekretariat die Ausschüsse darum gebeten hat, die Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen über die Videokonferenz zu dokumentieren. Ich habe bereits in der vorherigen Sitzung die Teilnahme fraktionsweise abgefragt. Jetzt möchte ich noch mal nachfragen, ob Teilnehmende noch dazugekommen sind, die vorhin noch nicht erwähnt wurden.
Herr von Pilsinger ist noch dazugekommen.
Okay. Melanie Bernstein.
Frau Bernstein, ja?
Hermann Josef de Broeke ist noch dazugekommen.
Johannes Steiniger auch. Dazugekommen.
Ja. Okay.
Elisabeth Kay.
Wer war der Letzte? Frau Yüksel, ja.
Frau ja, Yüksel. Und Matthias Seestern-Pauli ist auch noch dazugekommen.
Herr Seestern-Pauli ist auch da. Gut. Na, das ist schön. So, dann würde ich jetzt nicht mehr abfragen, entsprechend der Fraktionen. Dankeschön, da sparen wir auch gleich Zeit. Ich will Sie nur noch mal darum bitten, dass Sie nicht die Freisprecheinrichtung verwenden. Außerdem wird empfohlen, sich eventuell über ein Festnetztelefon einzuwählen. Vielen Dank. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zu dem Antrag der Fraktion Die Linke, gemeinnützige Jugend- und Bildungsstätten und Übernachtungsstätten retten, auf der Bundestagsdrucksache 19/20545. Ich begrüße dazu alle Ausschussmitglieder der mitberatenden Ausschüsse, die Besucherinnen und Besucher und natürlich unsere Sachverständigen. Da rufe ich jetzt praktisch per Alphabet auf. Heiko Frost ist uns per Videokonferenz zugeschaltet. Sind Sie da, Herr Frost? Herr Frost, Sie müssten da sein. Das Mikro müssen Sie anmachen.
So, jetzt ist Mikro an und Video an.
Herzlich willkommen bei uns. Ich sehe Sie jetzt auch, genau.
Dankeschön.
Frau Professor Dr. Keuchel, herzlich willkommen. Frau Lisa Meyer ist auch hier anwesend. Herzlich willkommen. Anke Miebach-Stiens ist uns per Videokonferenz zugeschaltet.
Guten Tag.
Guten Tag. Herr Robert Sprinzel ebenfalls per Videokonferenz.
Ja, anwesend. Guten Tag.
Herzlich willkommen. Marita Strasser ist hier. Herzlich willkommen. Und Dr. Karl Weber. Ich begrüße Sie nochmal und freue mich, dass Sie da sind. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen und im Internet auf der Seite www.bundestag.de übertragen und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Es wird ein Wortprotokoll erstellt, welches dann auch im Internet abrufbar ist. Außerdem sind Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Personen, außer es sind Medienvertreter, nicht gestattet. Ebenso bitte ich Sie, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu verzichten. Weiterhin weise ich darauf hin, dass die Stellungnahmen der Sachverständigen im Internet einsehbar sind. Der Ablauf der öffentlichen Anhörung ist wie folgt vorgesehen. Eingangsstatements der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten. Und dann werden wir eine Fragerunde von 60 Minuten haben, entsprechend der Stärke der Fraktionen. Wir haben uns darauf verständigt, dass die CDU, CSU und die SPD jeweils auf 2 Blöcke verteilt ist. Vielleicht denken Sie daran, dass Sie Ihre Mikros bitte ausschalten. Und ein Hinweis noch zum Zeitmanagement. Die sonst übliche Uhr, die Sie jetzt nicht sehen, aber ich sehe, die werde ich Ihnen 1 Minute vor Ablauf Ihrer Redezeit mit einer Glocke dokumentieren. Die hören Sie, hoffe ich. Und dann, wenn die erklingt, haben Sie sozusagen noch eine Minute, um dann Ihren Beitrag zu beenden. Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zum Antrag der Fraktion Die Linke auf der Bundestagsdrucksache 19/20545. Ich bitte zunächst die Sachverständigen um ein kurzes Statement und dazu bitte ich den Herrn Frost als erstes zu beginnen. Herr Frost, Sie sind dran.
Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, verehrte Gäste und liebe Kolleginnen der Verbände. Herzlichen Dank für die Einladung. Nelson Mandela sagte mal, Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern. In diesem Jahr wurde uns aufgezeigt, wie rasant sich unsere Welt verändern kann. Es wurde auch deutlich, wie wichtig die funktionierenden Fähigkeiten für demokratisches Denken und Handeln in Deutschland sind. Außerschulische und nonformale Lernorte sind ein Grundpfeiler unseres Bildungssystems. Ein Überleben der Vielfalt dieser Häuser in ihrer jeweilig diversen Ausrichtung ist dringend. Die Zuständigkeit der Länder in Bildungsaufgaben für diesen Bereich ist nicht flächendeckend gesichert und auch nicht für alle Bundesverbände gleichwertig sichergestellt. Im April diesen Jahres erhob der Schullandheimverband Daten von 15 Bundesverbänden über 1.700 außerschulische Lernorte und Übernachtungsstätten zur Pandemie. Auf dieser Datenlage und dem zugehörigen Impuls wurde das Sonderprogramm des Jugendministeriums entwickelt. Von 260 Schullandheimen haben heute 60 Institutionen Fördermittel dieses Sonderprogrammes über die zugewiesene Bundeszentralstelle beantragt. Häuser, die einer Gebietskörperschaft angehören oder nicht gemeinnützig sind oder aber auch über eine andere Bundeszentralstelle beantragen, plausibilisieren diese Zahlen. Aber mindestens 37 Häuser wurden falsch, schlecht oder einfach auch negativ durch Dritte zu der Bewirtschaftung des Sonderprogramms beraten. Viele Häuser sind und bleiben existenziell bedroht. Erste Schließungen für immer folgen. Der dringende Handlungsbedarf sieht aus unserer Sicht vor die Fortschreibung des Sonderprogrammes für 2021, die Erhöhung der Probettquote in 2020 noch, eine Optimierung der fachlich enger an die Grundlage der häuserorientierten Beratung zum Förderprogramm, Anpassung der Förderindikatoren und ein Sanierungsprogramm, um geschlossene Häuser zu ertüchtigen, denn auch dieses ist in der Vergangenheit nur sehr divers erfolgt. Der hier gestellte Antrag der Fraktion Die Linke kann erheblich zur Rettung des pluralen Systems beitragen. Auch lebenslanges Lernen und somit die nonformale Bildung für Erwachsene sind wichtige und verbundene Grundpfeiler des ganzheitlichen Bildungssystems. Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Professor Keuchel, bitte, Sie sind dran.
Ja, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen. Ich spreche heute hier in meiner Funktion als Vorsitzende der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, kurz BKJ. BKJ ist der Dach- und Fachverband der kulturellen Kinder- und Jugendbildung und hat im Sonderprogramm gemeinnützige Jugend- und Bildungsstätten und Übernachtungsstätten eine Zentralstelle, wo sie im Umfang von rund 1 Million Euro Anträge bearbeitet hat für 39 Übernachtungsstätten der kulturellen Kinder- und Jugendbildung. Positiv hervorheben möchten wir im Rahmen des Programms die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Bundesjugendministerium und auch der Bundesverbände der Kinder- und Jugendarbeit. So konnte es sehr gut gelingen, das Programm schnell in die Wege zu leiten. Das Programm hat vielen Übernachtungsstätten der Kinder- und Jugendarbeit die Existenz gesichert. Das wäre in anderen Programmen nicht möglich gewesen. Als verbesserungswürdig betrachten wir, dass bei uns im Kontext der 1 Million ein tatsächlicher Liquiditätsengpass von 2,2 Millionen Euro vorliegt. Das liegt daran, dass der Beitrag gedeckelt war pro Bett. Wir aber Einrichtungen haben, die auch pädagogische Arbeit leisten und hier auch pädagogisches Personal beschäftigen. Des Weiteren sehen wir eine Verbesserung in der Beteiligung der kommunalen Übernachtungsstätten, die bis dato ausgeschlossen sind. Dies trägt auch zu einer Gefährdung der Strukturen der Jugendhilfe bei, die in ihrer pädagogischen Arbeit auch auf diese Orte angewiesen sind. Des Weiteren verbesserungswürdig wäre eine Weiterführung des Programms, das jetzt bis 2020 vorgesehen ist, auf 2021. Schon jetzt wissen wir, dass auch hier noch finanzielle Konsequenzen zu befürchten sind. Ganz besonders dringlich empfehlen wir die künftige Berücksichtigung der Bildungsstätten der Kinder- und Jugendarbeit ohne Betten, die dringend Unterstützung benötigen und die vielfach aus allen anderen Konstellationen herausfallen, wie beispielsweise Jugend-, Kunstschulen, theaterpädagogische Zentren, die über Drittmittel einen Teil finanzieren, aber auch eine hohe Zuwendung erhalten. In dem Sinne, schon eben gesagt, eine Deckelung der Kompensation tatsächlicher Einbußen, eine Öffnung des Programms für kommunale Übernachtungsstätten, Verlängerung auf 2021, ein Unterstützungsprogramm für Bildungsstätten der Kinder- und Jugendarbeit ohne Betten und grundsätzlich empfehlenswert, um das vollständige Angebot der Kinder- und Jugendarbeit wieder hochfahren zu können, wenn ein Engpass der Pandemie absehbar ist, eine befristete Erhöhung der Mittel des Kinder- und Jugendplans des Bundes als Erhöhung für die Träger mit vorzubereiten. Erlauben Sie mir abschließend in der Schnelle noch einen Appell für eine Zukunftsallianz. Wir brauchen für die kulturelle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen jetzt Langzeitstrategien, nicht von Fall zu entscheiden und hier die Strukturen, die außerschulischen Bildungsstrukturen und auch Jugendarbeit mit einzubeziehen. Hier haben wir vielfältige Orte, wo in kleinen Gruppen kulturelle Teilhabe in einer Allianz für Bildungslandschaft möglich ist.
Soweit vielen Dank. Meine Empfehlung. Vielen Dank. Frau Mayer, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bin der Fraktion Die Linke dankbar, dass sie durch das heutige Einbringen des Antrags das Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat. Der Antrag macht deutlich, wie wichtig die Jugendbildungsstätten für die Arbeit der Jugendverbände, den internationalen Jugendaustausch, Klassenfahrten, politische Bildungsarbeit, die Bildungsseminare der Freiwilligendienstleistenden ist. All das muss abgesichert werden. Denn brechen die Orte für Kinder und Jugendliche weg, dann brechen wichtige Orte weg, an denen sich Kinder und Jugendliche entwickeln und soziale Wesen werden, wo sie ihre Position in der Gesellschaft finden und wo all das nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Wir freuen uns deshalb sehr, dass die Notwendigkeit erkannt wurde, Jugendbildungsstätten vollumfänglich zu retten. Der Antrag zielt dabei noch auf das Jahr 2020 ab. Ich möchte aber diese Anhörung nutzen, um den Blick auf das nächste Jahr 2021 zu werfen. Zunächst, die wenigsten Jugendbildungsstätten verfügen über Mittel, die auch nur kurzfristige Einnahmeausfälle überbrücken können, weil gemeinnützige Einrichtungen Rücklagen ausschließlich mit Zweckbindung bilden dürfen. Sie laufen deshalb bereits nach wenigen Wochen ausfallender Buchungen in die direkte Insolvenz. Aus diesem Grund war vor allem das vom Deutschen Bundestag im Juli beschlossene Hilfspaket von 100 Millionen Euro für gemeinnützige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, davon 75 Millionen für die Einrichtungen mit Übernachtungsbetrieb, die dringend benötigte Unterstützung, um die Insolvenz vorerst abzuwenden. Zur Umsetzung des Programms suchte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sehr partnerschaftlich das direkte Gespräch mit den bundeszentralen Trägern des Feldes und entwickelte zeitnah eine Richtlinie, die viele Bedarfe abdecken konnte. Dies belegen auch die hohen Antragszahlen, die alleine im Bereich des DBJR bei über 300 Anträgen mit einem Gesamtvolumen von 8,7 Millionen liegen. Dennoch muss man an dieser Stelle auch transparent machen, dass knapp die Hälfte der Mittel noch nicht beantragt wurden. Das liegt sicherlich auch an der kurzen Beantragungsfrist, aber auch vor allem daran, dass einige Träger mit hohen Bettenzahlen in die Debatte gingen und deshalb die Deckelung relativ niedrig angesetzt wurde. Alle bisherigen Entwicklungen weisen darauf hin, dass 2021 ein noch schwierigeres Jahr wird. Erstens ist nicht abzusehen, dass einige Länder weiterhin eigene Programme auflegen werden. Zweitens haben KMK und das RKI bereits jetzt von Schülerinnenfahrten weit ins nächste Jahr abgeraten. Drittens wird den Jugendbildungsstätten beispielsweise schon in Bayern und anderen Bundesländern verboten, Stornokosten zu verlangen, sodass eine Planungssicherheit eigentlich nicht möglich ist. Deshalb wäre es wichtig, dass die in diesem Jahr nicht verausgabten Mittel in das kommende Jahr übertragen und aufgestockt werden und das Sonderprogramm in 2021 mit leichter Anpassung der Richtlinien fortgeführt wird. Vor allem bedarf es einer Aufhebung oder zumindest Erhöhung der Deckelung auf 800 Euro pro Bett. Zweitens, bezüglich des zweiten Vorschlags zu einem Kreditprogramm noch zwei Sätze. Statt einem Kreditprogramm möchten wir eindrücklich für ein Investitionsprogramm für gemeinnützige Einrichtungen werben, das auch über die aktuelle Krise hinaus erhalten bleibt. Das ist seit vielen Jahren eine Forderung der Kinder- und Jugendverbände, weil wir einen enormen Investitionsstau bei unseren Einrichtungen wahrnehmen, seit die Stiftung Deutsche Jugendmarke dieses Zuschussprogramm vor circa 10 Jahren aufgegeben hat. Danke.
Vielen Dank. Frau Miebach-Stiens ist jetzt dran. Sie sind per Video.
Ja, ich hoffe, ich bin zu hören. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete und sehr geehrte Damen und Herren, ich vielen Dank für die Möglichkeit, im Familienausschuss Stellung zu nehmen. Der Landesverband Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten ist in der Fort- und Weiterbildung hier in Sachsen tätig und vertritt als Dachverband 110 Mitgliedsorganisationen mit Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII. Die Mehrzahl der Organisationen in Sachsen sind freie Träger der Jugendhilfe und agieren als eingetragene gemeinnützige Vereine. Sie sind seit den 1990er Jahren in Sachsen entstanden und bilden eine vielfältige, jedoch zumeist kleine und mittlere Trägerstruktur. Aufgrund der pandemiebedingten Schutzmaßnahmen war die Arbeit nach § 11 insbesondere im Frühjahr des Jahres stark beeinträchtigt. Einrichtungen blieben für den Besucherverkehr zunächst geschlossen. Mit Wiederöffnung entwickelten die Einrichtungen Hygienekonzepte in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern. Fachkräfte, Einrichtungen und Träger haben dabei eine hohe Eigenverantwortlichkeit, großes Engagement und sehr viel Kreativität gezeigt. Vielerorts sind neue Wege der Jugendarbeit entwickelt und erprobt worden. Junge Menschen haben die Schutzmaßnahmen in großen Teilen mitgetragen, obwohl diese der Lebensphase Jugend und der Bewältigung der anstehenden Entwicklungsaufgaben des Jugendalters widersprechen. Die Fachkräfte leisteten eine permanente und altersgerechte Übersetzungsleistung und waren für junge Menschen und sind es weiterhin ansprechbar. Eine Vielzahl von Aktivitäten konnte in 2020 nicht wie geplant umgesetzt werden. Neben dem Ausfall der Angebote ist dies für die Träger von wirtschaftlicher Brisanz. Zu Erwirtschaften der Eigen- und Drittmittel konnten nicht erzielt werden. Damit sind Finanzierungslücken entstanden, die durch die Träger allein nicht zu refinanzieren sind. Die Umsetzung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind dennoch in großen Teilen ohne zusätzliche Förderung bisher möglich gewesen. Der Bereich der Kinder- und Jugenderholung und Angebote an der Schnittstelle und in Zusammenarbeit mit Schulen waren hingegen besonders von den Einschränkungen betroffen. Mit dem 100 Millionen Euro Sonderprogramm des Bundes konnte mit Blick auf Jugendbildungs- und Übernachtungsstätten hilfreich unterstützt werden. Herausfordernd waren die kurze Antragstellungsphase und die begrenzte Laufzeit. Da die Rückkehr in den Regelbetrieb derzeit nicht möglich ist, ist eine adäquate und möglichst unkomplizierte Unterstützung notwendig. Die benannte Eigen- und Drittmittelproblematik von Trägern von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, zumeist ohne eigene Übernachtungsstätten, die dennoch von Einnahmeeinbußen betroffen sind, konnten damit jedoch nicht aufgelöst werden. Hier wären noch andere Fördergegenstände und unterstützende Maßnahmen für die Stärkung des Arbeitsbereichs nach § 11 vonnöten, die schon vor der Pandemie vorhandene Problematiken betreffen. Nötig wären demnach beispielsweise eine strukturelle Stärkung und auskömmliche verlässliche Finanzierung, insbesondere von kleinen und mittleren Trägern, ausreichend finanzierte Personalstellen sowie die Erhöhung der Attraktivität und die Anerkennung des Arbeitsfeldes, die stärkere Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit mit Blick auf die Eigenmittelerwirtschaftung bei der Ausgestaltung von Förderbausteinen und Richtlinien, das Verhindern von Sparmaßnahmen als sogenannte freiwillige Leistung und das Definieren des angemessenen Anteils für die Jugendarbeit gemäß § 79 SGB VIII. Zudem wäre zu verbessern die Ausstattung in den Einrichtungen sowie der medienpädagogischen Angebote im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive. Insofern ist der entsprechende Antrag, gemeinnützige Jugend- und Bildungsstätten und Übernachtungsstätten retten, zu begrüßen. Dabei wäre es sehr wünschenswert, wenn die darüber hinaus benannten Aspekte bei der Umsetzung und bei der Novellierung des SGB VIII Berücksichtigung finden würden. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Sprinzel, Sie haben das Wort.
Ja, guten Tag. Vielen Dank auch von mir für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Mein Name ist Robert Sprinzel und ich leite die DGB Jugendbildungsstätte in Zechlin im Land Brandenburg. Die aktuelle existenzbedrohende Lage ist in den schriftlichen Stellungnahmen ja ausreichend skizziert. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle nichts mehr dazu sagen. Die bisherigen Hilfen des Bundes sind als unzureichend zu bezeichnen. Die Überbrückungshilfen des BMWI erreichen die Jugendbildungsstätten nicht, da die öffentlichen Zuwendungen auf die Einnahmen angerechnet wurden. Dies führt zur bizarren Situation, dass wir während des Lockdowns zwar 100% Belegungsverlust hatten, aber durch Anrechnung der Förderung weniger als 60% Umsatzverlust und somit nicht antragsberechtigt waren. Die BMFSFJ-Hilfen sind durch die doppelte Deckelung ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine einfache Aufstockung würde zwar sehr helfen, geht aber immer noch am Kernproblem vorbei. Kern des Problems ist und bleibt die Liquiditätslogik, die ausschließlich Zahlungsunfähigkeit unter Anrechnung von Rücklagen verhindern soll. Wenn außerschulische politische Jugendbildung entwickelt werden soll, braucht es über Liquiditätshilfen hinaus einen Ausgleich von Einnahmeverlusten. Will man die Zukunftsfähigkeit und Infrastruktur der Jugendbildungsstätte als wichtigen Bestandteil außerschulischer politischer Jugendbildung erhalten, muss man sich von der Logik der Liquiditätssicherung abwenden und Konzepte entwickeln, die Einnahmeverluste ganz oder teilweise ausgleichen. Das Verharren in der ausschließlichen Liquiditätssicherungslogik ist die politische Entscheidung, außerschulische politische Jugendbildung in den Stillstand zu versetzen. Sie verhindert Rücklagenbildung und ohne Rücklagen sind die Häuser dazu gezwungen, von ihrer Substanz zu leben. Der Antrag der linken Fraktion weist hier eindeutig in die richtige Richtung. Ein Soforthilfeprogramm zum Ausgleich von Einnahmeverlusten kann Planbarkeit und Planungssicherheit herstellen und die Jugendbildungsstätten in die Lage versetzen, ihrer Arbeit und einem öffentlichen Interesse nachzukommen, das in der Länder seinen Ausdruck findet. Auch ein Sanierungs- und Bauerhaltungsprogramm ist überfällig, wird als Kreditprogramm aber verpuffen. Insofern muss es sich auch hier um nicht rückzahlbare Zuschüsse handeln. Wichtig und unabdingbar und von den Kolleginnen und Kollegen ja auch betont, 2021 wird die Häuser noch vor viel größere Probleme stellen als 2020, da die Reserven, die wir hatten, um zur Abfederung der Krise einsetzen mussten, aufgebraucht sind. Daher muss der Zeitraum mindestens das komplette Jahr 2021 mit einbeziehen. Mit einer Normalisierung der Situation in Jugendbildungsstätten, mit einer Normalisierung der Belegungssituation ist vor 2022 auf keinen Fall zu rechnen. Das belegen die derzeitigen Buchungsstände unserer Häuser und das belegt ja auch die derzeitige Pandemieentwicklung. Insofern, ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank bis hierhin.
Vielen Dank, Herr Striezel. Frau Strasser ist die Nächste, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, für die Einladung. Der 16. Kinder- und Jugendbericht hat ja gerade noch mal die Bedeutung der Einrichtung, über deren Rettung wir heute sprechen, unterstrichen. Demokratie braucht engagierte Demokratinnen und Demokraten und muss von jeder Generation neu gelernt werden. Deshalb ist die breite Landschaft politischer Bildungsstätten mit ihren etablierten pädagogischen Angeboten für unsere Demokratie wichtig. Wir reden hier nicht über Kleinigkeiten. Aber ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass diese Einrichtungen, also zumindest unsere Naturfreundehäuser und auch viele andere, über die wir hier sprechen, für alle Personengruppen wichtig sind, für die dieser Ausschuss zuständig ist. Und das sind nicht nur Jugendliche, das sind auch Familien, Senioren und Frauen. Naturfreundehäuser machen naturnahe Erholung und Bildung für Gäste mit geringer Kaufkraft erschwinglich. Und wenn es gut und richtig ist, dass der Bund und auch die Länder kommerzielle touristische Angebote und Infrastruktur mit erheblichen Summen fördern in dieser Pandemie, dann muss dieses doch für Angebote wie diese, von denen wir jetzt reden, erst recht gelten. Zumal gemeinnützige Anbieter im Unterschied zu kommerziellen keine Rücklagen bieten, das hat meine Kollegin Lise Meyer ja schon ausgeführt und andere auch. Bildungsstätten sind vielfältig, das ist mein zweiter Punkt. Auch Bildungsstätten ohne Übernachtungsmöglichkeiten sind von dieser Corona-Pandemie bedroht. Das hat ja auch meine andere Kollegin bereits erwähnt. Und auch hier sehe ich Handlungsbedarf. Mein dritter Punkt ist der, dass wir von dem Bild von Bildungsstätten mit nur professionellem Personal den Blick etwas weiten müssen. Die Naturfreundehäuser sind zu einem ganz erheblichen Teil von Ehrenamtlichen bewirtschaftet und geleitet. Und die Förderprogramme, wir haben ja auch eine Zentralstelle festgestellt, sind für diese ehrenamtlichen Leute eine Herausforderung. Zum Infrastrukturprogramm möchte ich mich anschließen. Ich möchte noch zwei Punkte machen. Mir wäre 2021 eine Fortsetzung dieses Programms auch deshalb wichtig, weil wenn sich der Bund jetzt trotz weiter bestehenden Handlungsbedarfs zurückzieht, werden sich auch die Länder zurückziehen. Ich befürchte da ein Schwarze-Peter-Spiel zu Lasten dieser Einrichtungen. Der letzte Punkt ist, Hier war uns versprochen worden, und es war der politische Wille auch der Abgeordneten, die dieses Programm verabschiedet haben, eine schnelle und unbürokratische Hilfe für die Einrichtungen zu bekommen. Und leider wird es teilweise durch die Exekutive unterlaufen. Das Programm wird administriert von 4 unterschiedlichen Referaten, teilweise unterschiedliche Abteilungen. Und unsere Zentralstelle hat da leider ein bisschen Pech gehabt. Wir werden da machen nicht ganz so gute Erfahrungen wie andere Zentralstellen.
Vielen Dank, Frau Strasser. Herr Dr. Weber, Sie sind dran.
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche hier für die Gemini, die Träger der politischen Jugendbildung im Bundesausschuss Politische Bildung. Der Antrag der Fraktion der Linken beschreibt ein zutreffendes Bild von Jugendlichen in der Corona-Krise. Erste aussagekräftige Studien verdeutlichen die zentrale Notwendigkeit einer Vielfalt von schulischen und außerschulischen politischen Bildungsangeboten und Handlungsräumen. Das Fazit der Studien: Die politische Krisen- und Politikwahrnehmung von Jugendlichen geht einher mit einem Eindruck, in den politischen Entscheidungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie nicht gehört worden zu sein, beispielsweise in der JUKO-Studie der Universität Hildesheim und der Universität Frankfurt. Insbesondere Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen artikulieren ein geringes Vertrauen in die Politik und haben dementsprechend geringe Erwartungen an eine mögliche demokratische Teilhabe. Und da müssen wir dran weiterarbeiten. Das gilt auch vor allem im Zugang zu digitalen Lernmaterialien. Und der 16. Kinder- und Jugendbericht hat gezeigt, dass die digitale Spaltung sich fortsetzt, wenn wir nicht bewusst dagegen steuern. Insofern sind die bisherigen Maßnahmen, die getroffen worden sind, und da kann ich mich nur anschließen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, einen wichtigen ersten Baustein, um eben auch auch die Krise der Bildungsstätten zu überwinden. Wir haben mitgemacht über 8 Zentralstellen der Kinder- und Jugendarbeit. Davon haben wir im Moment beantragt über unsere mitwirkende Zentralstelle 64 Träger mit 6.209 Betten, die einen Antrag gestellt haben. Eine Problematik dabei ist, dass wir einen Zuschussbedarf von 9,6 Millionen identifiziert haben, aber durch den sogenannten Bettendeckel nur 2,4 Millionen auszahlen konnten. Erste Forderung von uns: Dieses Programm muss auf jeden Fall in das nächste Jahr fortgesetzt werden und der Bettendeckel muss aufgehoben werden. Wir brauchen mindestens 800 Euro, um eben auch vor allen Dingen pädagogisches Personal weiter sinnvoll zu beschäftigen. Das Zweite ist, wir brauchen ein Investitionsprogramm. Allerdings sollte dieses Investitionsprogramm als Daueraufgabe vor allen Dingen die digitalen Herausforderungen der Krise in den Blick nehmen, damit wir hier auch pädagogisch sinnvolle Konzepte weiter verfolgen können. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Fragerunde und Antwortrunde. Dafür stehen jetzt 60 Minuten zur Verfügung. Ich werde die Fraktionen nacheinander aufrufen. Werde auch darauf achten, dass wir bei der letzten Minute dann wieder ein Glöckchen klingen lassen, was dann bedeutet, dass Sie zum Ende kommen müssen. Wir beginnen mit der Fraktion der CDU-CSU. Frau Wiesmann hat das Wort.
Ja, einen schönen guten Tag in die Runde, diesmal digital. Ich bedanke mich bei allen, die vorgetragen haben und auch Stellungnahmen eingereicht haben, sehr herzlich. Ich würde beginnen mit Fragen an Herrn Dr. Weber und Frau Miebach-Stiens, und zwar wie folgt. Es gibt ja etliche Unterstützungsprogramme des Bundes für Einrichtungen der Jugendbildung, also von Kurzarbeitergeldprogramm, das dort auch teilweise greift, über Überbrückungshilfen, das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz und anderes. In der Stellungnahme von Gemini, Herr Dr. Weber, schreiben Sie, die Einrichtungen hätten 10,6 Millionen Verluste gemacht, könnten aber nur knapp 2,5 Millionen Euro aus dem Programm erhalten, also nur ein Viertel des Engpasses. Könnten Sie noch mal erklären, aus welchen Kostenarten sich diese sehr hohen Liquiditätslücken denn ergeben und inwiefern die von mir nur kursorisch anderen genannten Förderprogramme nicht greifen, einfach damit ich diesen Zusammenhang noch etwas besser verstehe. Wenn ich noch eine zweite Frage gleich anschließen darf, an Frau Professor Keuchel, da würde ich dann aber auch noch weitere dann anschließen wollen. Wenn Sie, Sie haben die enge Zusammenarbeit zwischen Regierung, also Ministerien, den Trägerverbänden und das Tempo bei der Entwicklung des Sonderprogramms positiv beschrieben. Das hat mich gefreut. Das nochmal aber der Hinweis, dass es wurden ja gar nicht alle Mittel des Rahmens bisher abgerufen. Nun haben mehrere Sachverständige, aber auch Sie gesagt, ein Problem sei die Deckelung des Förderbetrags bei 400 Euro pro Bett. Sehen Sie hierin ein allgemeines Problem? Ist das ein Problem, das bestimmte Träger besonders betrifft, vielleicht eher die größeren? Wie erklären, was ist sozusagen hier, wie kann man dieser Problematik näher beikommen? Was können Sie uns dazu noch sagen? Ich würde es gerne erstmal bei diesen zwei Aspekten belassen, dann vielleicht noch anschließen, wenn ich noch Zeit habe.
Dankeschön. Herr Dr. Weber, bitte.
Vielen Dank, Frau Wiesmann, für diese Frage. Sie ist so zu beantworten, dass wir eine sehr große Bandbreite an Einrichtungen auch bei uns hatten. Es gibt Einrichtungen, für denen reicht das völlig aus mit den 400 Euro. Es gibt aber auch Einrichtungen, da reicht das nicht aus. Das liegt daran, dass sie teilweise sehr unterschiedliche auch Angebote im räumlichen Bereich vorhalten und deshalb auch sehr unterschiedliche Situationen vorfinden. Was uns bei uns auch sehr deutlich war, es gibt eine sehr starke regionale Streuung auch der jeweiligen Mittel, weil es jeweils darauf ankommt, welche Landesförderungen greifen und welche nicht. Das ist auch noch mal da sehr zu berücksichtigen gewesen. Deshalb kann man da auch keine generelle Aussage für das gesamte Bundesgebiet machen, sondern das hängt jeweils von den Länderzusagen ab. Und da die ja verrechnet werden, ist trotzdem der Bettendeckel eine gute Möglichkeit oder eine Bemessungsgröße, um diese Streuung dann auch entsprechend zu beantworten. Die zweite Frage nach den Förderprogrammen, da ist es teilweise an ganz praktischen Geschichten gescheitert, nämlich an den Steuerberatungen, die auch nicht in der Lage waren, in kürzester Zeit das zu beantworten, weil sie teilweise Haftungsfragen nicht geklärt haben konnten, weil sie auch schlichtweg nicht die Haftung übernehmen wollten. Und das war ein Problem in der Kürze der Zeit dann auch auf die Träger sozusagen, das dann auch in diesen Kreditprogrammen dann auch zu überbrücken. Vor allen Dingen die Kredithilfen sind ja für gemeinnützige Träger in der Tat nun ein ganz schlechtes Instrument, weil sie ja sozusagen sich auf Dauer verpflichten und die Rückzahlung gewährleisten müssten. Und das ist auch etwas, was sie ganz schlecht für die Zukunft dann auch machen konnten. Sie verschulden sich ja praktisch aktuell in eine Situation, von der sie gar nicht wissen, wie es dann nachher weitergeht.
Vielen Dank, Frau Miebach-Steens, bitte.
Ja, hier kann ich gut anschließen. Ich habe auch in Einzelfällen gehört, dass also die Steuerberaterkosten relativ hoch waren und eben diese Haftungsfragen in der kurzen Zeit nicht gelöst werden konnten. Das Zweite, was ich anführen kann, ist, dass es eben Träger gibt, die ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche bedienen, in denen eben die Jugendübernachtungsstätte eine von mehreren ist. Und insofern haben die Programme nach meiner Kenntnis eben nicht gegriffen für diese Träger, die also breiter aufgestellt waren. Und wir haben immer wieder gehört, dass eben auch die aktuelle Situation, gerade in der Kinder- und Jugendarbeit allgemein, noch so ist, dass die Kommunen beispielsweise die Einrichtungen fördern und die verhältnismäßig die Eigen- und Drittmittel, die jetzt ausfallen, eben marginal sind und deshalb diese Programme letztendlich hier noch nicht greifen. Dennoch gibt es eben diese Finanzierungslücken, die für die Träger durchaus existenziell werden könnten.
Vielen Dank. Die nächste Frage, Frau Professor Keuchel, bitte.
Ich kann jetzt vor allem nur für die kulturelle Kinder- und Jugendbildung sprechen. Was die Deckelung anbelangt, ist es in der Tat bei uns auch so, dass es einzelne Einrichtungen gibt, die brauchen nicht mehr, aber insbesondere die Bildungsstätten mit pädagogischem Personal sind in der Regel auf höhere Kosten angewiesen. Es ist ja so, dass wir den Betrieb trotzdem versucht haben, aufrechtzuerhalten. Ich habe selber eine Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir arbeiten mit Multiplikatoren in dem Feld und das ist natürlich, sage sage ich mal, ein hoher pädagogischer Aufwand. Wir arbeiten hier langzeitmäßig mit Multiplikatoren zusammen und sind natürlich auch darauf angewiesen, den Kontakt zu halten. Das heißt, wir haben in viel kleineren Gruppen, zum Teil auch digital, trotzdem bestimmte Konzepte gemacht, konnten also nicht unser pädagogisches Personal in die Kurzarbeit stehen. Dasselbe gilt beispielsweise für Musikbildungsstätten, die auch ganz viel mit ehrenamtlichen Strukturen arbeiten. Auch hier hat man versucht, bestimmte Konstellationen beizubehalten. Und da sind, sage ich mal, dann die zusätzlichen Drittmittel, die einfließen, nicht immer nur die Übernachtung, sondern natürlich auch die Kursarbeit, die dann entsprechend ausgefallen ist.
Vielen Dank, Frau Wiesmann. Ihre nächste Frage?
Ja, da kann ich dann wiederum selber anschließen bei Frau Professor Keuchel. Sie haben in Ihrer Stellungnahme empfohlen, für das kommende Jahr den Kinder- und Jugendplan des BMFSFJ als Anschubfinanzierung für die Wiederaufnahme der Angebote und ihrer Vernetzung mit Bildungseinrichtungen zu erhöhen und mit Projekten den Vor-Corona-Stand wieder zu erreichen. Könnten Sie noch mal näher erläutern, an welche Art von Projekten Sie dabei denken? Erste Frage. Zweite Frage noch mal an Frau Professor Keuchel. Sie haben, wie auch andere, dafür geworben, die Mittel länger ins nächste Jahr hinein zu gewähren. Wir haben in diesem Jahr ja selbst sogar gesehen, dass in manchen etlichen Bundesländern Jugendangebote für die Sommerferien zum Teil relativ kurzfristig, Gott sei Dank, wieder aktiviert werden konnten. Wenn wir jetzt einmal an sozusagen die ganze Palette der Freizeitangebote denken, auch vielleicht sogar an die, die in Vernetzung mit den Schulen stattfinden oder stattfinden könnten, was muss aus Ihrer Ansicht unternommen werden, damit nach Ende des harten Übernachtungslockdowns, vielleicht, wenn wir Glück haben, irgendwann im Frühjahr, aber je nachdem, wann es auch immer geschieht, die Einrichtungen dann rasch wieder vor der Pandemie arbeiten können.
Dankeschön, Frau Professor Keuchel. Sie haben das Wort und Sie schauen die Uhr, haben Sie im Blick.
Ja, ich glaube, ganz zentral bei dieser Fragestellung ist, es geht gar nicht unbedingt sogar darum, dass Sie so wie vor der Pandemie arbeiten können, sondern dass Sie im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen besser arbeiten können. Wir haben gelernt in der Pandemie, und das ist möglicherweise eine Herausforderung, die uns langzeitmäßig ja begegnen wird. Jenseits von Corona wissen wir aus anderen Konstellationen im asiatischen Raum, dass das möglicherweise ein grundsätzliches Problem langfristig sein würde. Und hier wäre es zu wünschen gewesen, dass die außerschulischen Bildungsstätten und die offene Jugendarbeit so stark aufgestellt ist, dass sie das, was Schule zurzeit ja nicht wirklich leisten kann, eben junge Menschen in kleinen Gruppen unter diesen schwierigen Bedingungen zu unterstützen, im Sinne einer Bildungslandschaft zu vernetzen. Ich kann das nur aus meinem Umfeld sagen, wie wäre es, und da spielt auch der Bereich analog digital eine ganz große Rolle, wenn junge Menschen verteilt nicht nur auf das Schulgebäude, sondern im offenen Jugendansatz in der Bibliothek oder in der Jugendkundschule oder in einem Museum in Gruppen sitzen würden, digital vernetzt und hier dann auch entsprechend, sage ich mal, ihre Bildungsfreiräume in kleinen Gruppen unter wesentlich leichteren Pandemiebedingungen und wie gesagt später auch im Sinne einer besseren kulturellen Teilhabe leisten können. Und dafür bedarf es einer Stabilisierung der Strukturen und vor allem einer Anschiebung. In der Pandemie-Konstellation kann ich für unseren Bereich sagen, sind Kita- und Schulkooperationen nahezu eingefroren. Das wieder richtig ins Laufen zu bringen, es war schon vorher, sage ich mal, schwierig, aber wünschenswert wäre das Anliegen hier und dann auch im Kontext von digitalen Infrastrukturen sozusagen in die Zukunft zu investieren, nicht nur einen Rettungsanker zu machen. Das wäre, sage ich mal, die Zukunftsallianz, die ich eben auch versucht habe, im Schlusswort noch mal kurz zu skizzieren.
Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde der AfD. Herr Huber hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die Stellungnahmen, die Sie auch hier nochmal vorgetragen haben. Ich hätte anfangs eine Frage an Herrn Dr. Weber und an Frau Mayer vielleicht. Und zwar vergleiche ich die Schullandheime, andere Kinder- und Jugendeinrichtungen auch und gerade wegen dem zweiten Lockdown, den wir gerade miterleben dürfen oder müssen, mit der Hotellerie und auch der Gastronomie. Dort wurden ja die Einschränkungen insofern getroffen, dass sie schließen müssen, obwohl sie nur zu jeweils 1% am Infektionsgeschehen beitragen. Und da möchte ich Sie einfach fragen, wie sich Ihre Verbände und Ihr Einflussbereich dazu positioniert, da es ja durchaus Überschneidungen zu diesen Gewerben gibt, der Gastronomie und der Hotelbranche. Und würden Sie sagen, dass Schulen, die dann natürlich aufgrund der möglicherweise bestehenden Vorbehalte dann auch nur eben langsam wieder diese Angebote von Ihnen nutzen werden, voraussichtlich, dass Sie aufgrund dieser Gefahr auch eben auch heute schon sagen können, dass eigentlich der Betrieb weiter aufrechterhalten werden kann, auch in Kenntnis, dass ja überall Hygienekonzepte vorliegen müssten. Und würden Sie dahingehend auch sagen, dass Ihre Branchen und Ihre Verbände auch für eine Aufrechterhaltung der Betriebe sich positionieren würden?
Herr Dr. Weber, Sie haben das Wort.
Ich sehe zunächst mal kein Konkurrenzverhältnis, weil es sehr unterschiedliche Situationen sind, in denen wir arbeiten. Also das eine ist ein pädagogisch verantwortetes und im Sinne des SGB 8, Paragraph 11, bei uns Absatz 2 verantwortetes Angebot, wo wir einfach sagen, da ist Übernachtung ein Teil, aber es ist ja kein gastronomisches Angebot. Zunächst mal sind wir in einer ganz anderen Linie unterwegs, von dem her stimmt diese gibt es diese Konkurrenzstellung in dieser Art und Weise nicht. Was wir haben, und das glaube ich, das müssen wir auch noch mal sehr deutlich rausarbeiten, wir bieten auch nicht kein schulisches Angebot, sondern wir haben auch gelernt, gerade in der digitalen Situation, dass wir eigentlich für Jugendliche gerade auch ein Gegenangebot machen. Die Leute sind digital müde, sie sind es wahrscheinlich auch, wahrscheinlich, weil wir die 20. Lehrer-Zoom-Konferenz bringt es nicht mehr. Und wir müssen da versuchen, eben auch in unserer Arbeit da ein Alternativangebot anzuschaffen. Das ist mit Hotellerie und anderen Situationen nicht zu vergleichen.
Vielen Dank. Frau Mayer, bitte.
Ich kann mich Herrn Dr. Weber anschließen, möchte einen Punkt noch mal besonders stark machen, auf den er zu Beginn hingewiesen hat. Genau, wir haben jetzt keine Positionen im Bereich Hotellerie oder Gaststätten. Wir wollen auch gar nicht Bereiche gegeneinander ausspielen. Aber es ist uns wichtig, an dieser Stelle gerade für Kinder und Jugendliche und ihre Interessen hier auch nochmal deutlich zu machen, dass diese Räume, über die wir hier sprechen, sowohl in den kommenden Monaten wie auch Jahren ein ganz wichtiger Raum sind, damit junge Menschen sich begegnen können, damit junge Menschen sich entwickeln können und zur Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich beitragen. Und deshalb stehen wir hier und werben sozusagen gerade für diese Unterstützung und Hilfen.
Vielen Dank. Herr Huber, Ihre nächste Frage.
Okay, danke. Soweit verstanden. Herr Dr. Weber, ich hätte noch mal eine Nachfrage, weil ich bei Ihnen gelesen habe, dass Sie schreiben, durch den Teil-Lockdown im November 2020 jetzt sind bereits erfolgte Buchungen oder der politischen Jugendbildung wieder storniert und bevorstehende Veranstaltungen sind abgesagt worden, obwohl sie unter Berücksichtigung eben aller Hygienemaßnahmen möglich gewesen wären. Würden Sie dieses Statement aufrechterhalten, weil es aus meiner Sicht ja da ein irrationales Vorgehen wäre und auch ist, diese Veranstaltung eigentlich abzusagen, wenn sie eigentlich möglich wären?
Herr Dr. Weber.
Das ist nicht irrational, sondern es ist ein logisches Buchungsverhalten, weil es natürlich im Moment auch, und wir unterstützen da auch voll den Kurs der Bundesregierung, es natürlich auch eine sehr dynamische Situation ist. Als die Buchungen erfolgt sind, die Planungen erfolgt sind, waren wir im September, und es war im September relativ, die Häuser hatten Hygienekonzepte, die Einrichtungen hatten Hygienekonzepte, und wir sind nicht von dieser zweiten Welle ausgegangen. Deshalb muss man jetzt natürlich auch umswitchen. Unsere Botschaft, da ist ja in eine andere Richtung. Wir haben jetzt natürlich im letzten Quartal vor allen Dingen auch wieder hohe Stornokosten, die wir haben, weil aus sehr selbstverständlichen Gründen die Leute nicht mehr kommen können und teilweise auch nicht mehr wollen. Das können wir so nicht, also gerade in der politischen, außerschulischen politischen Bildung müssen wir das akzeptieren. Und dieses Jahr können wir die Stornokosten noch abrechnen. Im nächsten Jahr werden wir schauen müssen, wir haben ja auch eine Schadensminderungspflicht, die uns ja auch aufgetragen ist vom Haushaltsgeber, die wir auch sehr ernst nehmen. Und da müssen wir gucken, wie wir da auch durch ein Förderprogramm im nächsten Jahr das so uns in Stand setzen, dass wir da auch gut arbeiten können zusammen.
Vielen Dank. Herr Huber, bitte Ihre Frage.
Ja, vielen Dank. Dann hätte ich eine Frage an die Frau Professor Keuchel. Und zwar schreiben Sie, dass der Ausschluss kommunaler Übernachtungsstätten für Kinder und Jugendliche vom Sonderprogramm sowohl rechtlich als auch fachlich nicht gerechtfertigt sei. Da hätte ich die Frage, inwiefern Sie es meinen, dass es rechtlich nicht gerechtfertigt sei. Und die zweite Frage wäre dann bezüglich des Liquiditätsengpasses. Das habe ich jetzt vernommen. Der liegt bei ungefähr 2,2 Millionen. Da hätte ich einfach die Frage, wie viele davon bereits die Kommunen abdecken oder auch die Länder und wie viel Sie dem Bund auferlegen möchten oder sich wünschen.
Vielen Dank. Frau Professor Keuchel, bitte mit Blick auf die Uhr.
Also es geht vor allem um die fachliche Konstellation des Ausschlusses der kommunalen Übernachtungsstätten und eben der Schwierigkeit, dass wir hier Strukturen haben, wenn diese wegfallen sollten, wie im Kontext der freien Trägerschaft der Jugendhilfe, die wir auf diese Stätten angewiesen sind, um dort pädagogische Programme zu machen, in Schwierigkeiten geraten. Was die Liquiditätsengpässe anbelangt, ich habe ja eben schon mal bei der einen Frage darauf hingewiesen, dass das natürlich im Kontext des pädagogischen Personals eine Herausforderung ist. Ich will es jetzt gar nicht noch mal ausführen. Tatsache ist, dass die Situation in der kulturellen Bildung sehr unterschiedlich ist, weil wir häufig unter verschiedenen Ressorts rausfallen im Bereich der Kultur oder Bildung, was auch eine unterschiedliche Unterstützung auf den verschiedenen Landesebenen bedeutet. Das heißt, bei jeder Institution kann das zum Teil ganz, ganz unterschiedlich sein, in welchem Bundesland sie ist, ob sie zum Kulturbereich gezählt wird, zum Bildungsbereich oder zum Jugendbereich. Und das ist in der kulturellen Bildung in allen Konstellationen möglich.
Vielen Dank. Die halbe Minute ist geschenkt, Herr Huber. Ja, davon gehe ich aus. Dankeschön. Wir kommen zur Fragerunde der SPD. Frau Stadler, Sie haben das Wort.
Ja. Danke schön. Moin in die Runde. Erst einmal vielen Dank für die Stellungnahmen, die doch sehr eindrücklich waren bezüglich der Zahlen ja auch. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch für Ihre Arbeit bedanken, die Sie tun, trotz Corona und für Ihr Durchhalten. Und ich wünsche Ihnen mit unserer Unterstützung natürlich, dass Sie weiterhin so motiviert bleiben und auch der Politik an der einen oder anderen Stelle zeigen, was Sie noch brauchen, wie Sie es hier heute machen. Meine Fragen richten sich tatsächlich an Frau Meier, Herrn Frost und Herrn Dr. Weber. Dabei habe ich gar nicht so viele, sondern in der Zahl erstmal nur zwei. Wir sprachen vom Förderprogramm, das Sie gerne fortgesetzt haben wollen würden, 21. Und ich habe aber auch vernommen, dass es Unterstützungsmaßnahmen für 22 brauchen würde, weil man ja nicht plötzlich von jetzt auf gleich alles erledigt haben kann. Deswegen meine Frage, was glauben Sie, was für ein Gesamtvolumen müssten wir denn einplanen, um Sie voll und ganz unterstützen zu können, sowohl in 21 als auch in 22? Und dahingehend, was müssten wir denn konkret bei den Förderrichtlinien anpassen, damit Sie dann auch an der einen oder anderen Stelle oder an dieser konkreten Stelle auch die Mittel abrufen können. Denn das hat Frau Wiesmann ja schon gefragt, wo hapert's? Das haben wir schon gehört. Aber ich glaube, unterschiedliche Strukturen und Jugendbildungsstätten haben auch unterschiedliche Bedarfe. Und damit die Förderrichtlinie alle abdeckt, wäre ganz gut, wenn Sie uns da Hinweise geben könnten. Das zumindest von meiner Stelle von hier.
Vielen Dank. Frau Meier, bitte.
Genau. Also zum einen ist es so, dass wir mit dem Blick auf das Jahr 2021 ehrlich gesagt davon ausgehen, dass wir die Mittel, die noch nicht ausgeschöpft worden sind, in diesem Jahr verdoppeln müsste. Also ich würde jetzt mal sagen, circa Pi mal Daumen 100 Millionen. Und ich glaube, dass zugleich die Förderrichtlinien gut angepasst werden müssen, vor allem auf dem Bettendeckel. Das wurde jetzt schon mehrmals angesprochen. Man muss ja jetzt ehrlicherweise auch sagen, dass das gemeinsam auch partnerschaftlich ausgehandelt war, die 400 Euro zwischen den unterschiedlichen Trägern und dem BMFSFJ aufgrund der Summe, die vorhanden war. Wir plädieren wirklich sehr stark dafür, dass wir den verdoppeln, also auf 800 Euro diesen Bettendeckel aufstocken. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass im Jahr 2022 es eher nochmal eine vielleicht auch etwas auslaufende Förderung dann geben müsste. Wir hoffen nämlich schon, und da habe ich entsprechende Rückmeldungen auch von unseren Städten bekommen, die dann deutlich machen, auch in ihren E-Mails, sie wollen ja wieder das Angebot schaffen und sie wollen eben keine Ausfälle haben. Sie sehen aber es eben als notwendig und wichtig an, jetzt auch bestimmte Investitionen zu tätigen, um beispielsweise größere Räumlichkeiten zu haben, damit man dann auch wieder eine entsprechende Auslastung erreichen kann.
Vielen Dank. Jetzt ist Herr Frost dran. Bitte.
Ja. Also ich kann ergänzen, es ist ja schon einiges genannt. Ich gehe tatsächlich davon aus, die ursprüngliche Erhebung hat ja ein Volumen ausgewiesen, wie es auch dem Antrag hier heute, über den gesprochen wird, entspricht. Wir haben letztendlich erste Daten im April sehr schnell, sehr kurzfristig erheben müssen. Ich glaube schon, dass wir heute ein Stück weiter sind und da sehr viel mehr konkretisieren können. Also 740 Millionen sind es vielleicht nicht mal als Gesamtprogramm, aber mit 100 Millionen kommen wir auch nicht aus. Und das wichtige Ausschlaggebende sind ganz bestimmt die Indikatoren. Also die Bemessungsgrundlagen, es ist schon über nur Liquidität oder bestimmte Zeiträume zugrunde zu legen. Das funktioniert nicht. Spätestens da fangen die ersten Häuser an zu gucken und zu überlegen, lohnt es sich, dass wir uns überhaupt die Förderkriterien angucken. Die Zuordnung von Bundeszentralstellen ist etwas, das haben wir auch immer erwähnt. Die müsste auch noch mal dringend angeguckt werden. Also eine fachliche, bessere, engere Begleitung, so wie ich es auch heute ausgewiesen habe, für die entsprechenden Häuser in ihrer Diversität. Förderhöhe, wie gesagt, ist benannt.
Vielen Dank. Herr Dr. Weber, bitte.
Für uns aus der Sicht der politischen Jugendbildung ist es sehr wichtig zu trennen zwischen dem, was wir im Moment brauchen in der konkreten Situation, um zu überleben, und das bis 2022, Frau Stadler, das ist auch unsere Einschätzung, dann auslaufend zu brauchen. Und das andere ist, wie man die chronische Unterfinanzierung gerade der politischen Jugendbildung auf Dauer dann aufhebt. Das sind für uns aber zwar parallel laufende, aber doch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und deshalb, wenn Sie nach konkreten Höhen fragen, Frau Mayer hat die 100 Millionen gesagt, da würden wir zustimmen. Dabei muss man natürlich auch noch mal dazu sagen, 25 Millionen von diesen 100 sind ja schon für das Jahr 2022 bis zum 30.06. vorgesehen im Bereich der internationalen Freiwilligendienste. Das heißt, wir reden über für die Jugendbildungsstätten von ca. 75 Millionen. Allerdings ist das auch für uns diese Zahl, wir reden jetzt 21, mit einem hohen Risiko verbunden, weil wir eben auch die Situation eben nicht einschätzen können. Und deshalb braucht man vielleicht auch noch so etwas wie einen kleinen Risikozuschlag da drauf. Für das Jahr 2022, wie gesagt, da ist es unklar. Das Frage, wie kann man noch ein Investitionsprogramm Digitalisierung vielleicht aus dem Digitalpakt auch noch mal mitnehmen, weil ja die Jugendbildung, die außerschulische, da nicht berücksichtigt ist.
Vielen Dank. Frau Stadler, noch eine kurze Frage, eine Dreiviertelminute.
Nein, danke.
Geschenkt die Zeit. Dankeschön. Damit kommen wir zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Herr Agelidis?
Nee, ich übernehme das.
Sie stellen Pauli, bitte.
Genau. Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Ich würde die Kamera jetzt erstmal auslassen, weil die Erfahrung der letzten Tage gezeigt hat, dass das dann mal sehr wackelig wird. Der Breitbandausbau ist trotz vieler Versprechungen noch nicht so weit, als dass das ohne Probleme möglich wäre. Ich möchte mich an dieser Stelle auch erstmal herzlich bedanken bei allen Sachverständigen für ihre Stellungnahmen und die Ausführungen. Und die eine oder andere Frage, die ich hätte ansprechen wollen, auch in Bezug auf die Höhe von Hilfen, sind gerade schon thematisiert worden. Deswegen möchte ich einen etwas anderen Blickwinkel noch einnehmen, nämlich an Herrn Dr. Weber. Da hätte ich mehrere Fragen. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass das vordringliche Ziel der Träger der politischen Jugendbildung die Rettung und die pandemiegerechte Öffnung der Einrichtung vorwiegend auch für benachteiligte Kinder und Jugendliche sei. Und in dem Zusammenhang hätte ich meine erste Frage. Können Sie uns einen kurzen Überblick über die schon ergriffenen Hygienemaßnahmen geben, beziehungsweise welche weitergehenden Maßnahmen Sie sich auch noch vorstellen könnten, um auch eine pandemiegerechte Öffnung perspektivisch wieder zu gewährleisten? Und in dem Zusammenhang Inwieweit würde eine pandemiegerechte Öffnung und damit zumindest teilweise Belegung der Betten die jetzige Situation entschärfen können? Das Zweite, was Sie auch schon indirekt angesprochen haben, ist, Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auch darauf hin, dass Förderung für digitale Ausstattung bzw. die Erstellung hybrider Formate mittelfristig notwendig sein. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne wissen, wie bewerten Sie hier die bestehenden Förderrichtlinien, wie beispielsweise den Kinder- und Jugendplan des Bundes? Bis dahin erstmal herzlichen Dank.
Dankeschön, Herr Dr. Weber, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Sistern Paul. Ich fange mit der letzten Frage an. Der Kinder- und Jugendplan des Bundes ist derzeit nicht auf digitale Maßnahmen zugeschnitten. Es ist ein Programm, das im Moment sich sehr stark an Pauschalen für Übernachtungen und für Förderungen orientiert. Und der Fördergeber hat aus unserer Sicht da sehr positiv reagiert im März bereits, indem er Möglichkeiten befristet zur Verfügung gestellt hat. Aber der Kinder- und Jugendplan des Bundes sieht das nicht vor. Das muss dann über die Maßnahmen der sogenannten sonstigen Kleinaktivitäten oder sonstigen Maßnahmen abgedeckt werden, fördertechnisch. Also da gibt es sicher auch noch mal mit dem Fördergeber Handlungsbedarf. Den haben wir auch an den Fördergeber adressiert durch ein Schreiben von der Gemini im Juni diesen Jahres. Das Zweite, natürlich, und das gilt, glaube ich, für den ganzen Bereich hier, die Kinder- und Jugendbildungsstätten sowohl mit oder ohne Übernachtungsmöglichkeiten sind massiv in die Kinder- und Ferienbetreuung eingestiegen und haben dort in ganz wichtigen Situationen auch vielen Kindern und Jugendlichen Ferien ermöglicht, vor allen Dingen benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Es gibt da noch einen zweiten Aspekt, der jetzt erst gerade neu rauskommt, nämlich die Frage, wenn Schulunterricht verlagert werden soll in andere Einrichtungen. Da wird jetzt offensiv seit dieser Woche drüber geredet. Auch da stehen Kinder- und Jugendbildungsstätten offensiv zur Verfügung, um dies mit Hygienekonzepten dann auch durchzuführen.
Vielen Dank. Herr Seestern-Pauli, bitte. Ihre nächste Frage.
Wo ist er denn hin? Der Mikro ist aus.
Herr Seestern-Pauli, Sie sind dran. Ihr Mikro müssten Sie einschalten. Ist er noch da? Sie sind, Herr Seestern-Pauli, Ihr Mikro müssten Sie einschalten. So, da kriegen wir das.
Die Zeit einfach anhalten, ihn nachher nochmal kommen lassen.
Ja.
Das ist 3 Minuten 20. Hätte er noch sozusagen.
Herr Seestern-Pauli, Sie hätten jetzt noch 3 Minuten. Wir würden die erstmal anhalten, die Uhr, und nehmen die nächste Runde mit der Fraktion Die Linke. Da ist Norbert Müller. Der hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für die Eingangsstatements und für die aufschlussreichen Stellungnahmen und auch für das ein oder andere Lob unseres Antrages. Ich hätte zunächst an Herrn Sprinzel 2 Fragen mit Blick auf die Uhr. Ich packe das jetzt mal zusammen. Es ist ja gerade mehrfach geredet worden über sozusagen die Aufhebung des Deckels oder sozusagen Aufstockung des Deckels pro Bett. Und ich habe jetzt schon mitgenommen, dass das offenbar eher umstritten ist. Frau Meier hat auf 800 Euro gefordert. Andere sagen, man kommt damit zurecht, hängt vom Personalansatz an und so. Vielleicht, ich würde Sie bitten, ob Sie noch mal was sozusagen zu vertiefen, was Sie in Ihrer schriftlichen Stellungnahme haben, wegzukommen, sagen von den Liquiditätshilfen, die an solchen Punkten gekoppelt sind, hin zu einem Einnahmeverlustausgleich, vielleicht ähnlich, wie wir das gerade in der Gastronomie im November und möglicherweise auch Dezember hatten. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie man möglicherweise anders so ein Unterstützungsprogramm stricken könnte und ob es da möglicherweise auch mit den Erfahrungen aus anderen wirtschaftlichen Bereichen vielleicht jetzt Punkte gibt, die hier interessant wären. Und dann hätte ich als zweite Frage, wie Sie sich vorstellen, weil Sie ja sozusagen Investitionsprogramm ist gut, aber nicht als Kreditprogramm, habe ich verstanden, kann man vielleicht zurückzahlen. Wie könnte das denn konkret gestaltet werden, so ein Investitionsprogramm in die Einrichtung, wenn Sie noch weit über 2020 hinaus mit wenig Belegung rechnen können?
Dankeschön, Herr Sprinzel, bitte.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Zunächst zur ersten Frage, die Liquiditätslogik. Ja, ich habe ja auch gesagt, die 800, eine Verdopplung würde uns helfen. Nur, dass das Problem ist die politische Fragestellung, was man eigentlich möchte. Ja, möchte man das blanke Überleben sichern oder möchte man dafür Sorge tragen, dass Bildungseinrichtungen auf dem Stand bleiben, dass sie ihre Arbeit fortsetzen können und eben nach der Pandemie so schnell wie möglich wieder weiterarbeiten können. Man kann so ein Haus wie eine Jugendbildungsstätte nicht einfach abschalten. Man kann es nicht abschalten und sagen, macht mal Kurzarbeit. Das führt dazu, dass die pädagogisch qualifizierten Leute, dass man auf diese Kompetenzen einfach nicht mehr zurückgreifen kann. So, die Entscheidung, auf Liquiditätshilfen sich zurückzuziehen, ist die Entscheidung für den politischen Stillstand. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man diese Entscheidung trifft. Einnahmeausfälle sind was grundlegend anderes. Wenn man Einnahmeausfälle erstatten würde, dann würde das natürlich deutlich mehr Geld kosten. Das ist sicherlich richtig. Ja. Das würde nämlich heißen, dass man eben nicht nur guckt, wie viel Geld habt ihr auf dem Konto und wie viel Geld könnt ihr davon einstellen zur Deckung von Verbindlichkeiten, sondern man müsste halt auch gucken, wie hoch waren denn eure Einnahmen in einem normalen Jahr? Das heißt, die Grundlage der Bemessung müsste sein, zu schauen, wie war die Situation im Jahr 2019, im Vor-Corona-Jahr? Ich kann das für mein Haus relativ deutlich sagen. Wir haben einen Einnahmeverlust allein im Vergleich, nur im Bereich der Belegung von über 250.000 Euro. Ja, ich glaube, 30. Oktober. So, da ist das Jahr noch nicht rum. Das sind nur die Einnahmeverluste. Das ist natürlich was fundamental anderes, als zu schauen, wie hoch ist die jeweilige Deckungslücke fürs Überleben. Die ist natürlich deutlich niedriger. Ja, und natürlich sind wir froh und glücklich, wenn wir überleben können. Aber, und das ist auch eine Riesenhilfe, keine Frage. Dafür sind wir auch dankbar. Nur ist es was anderes. Es ist eine Überlebenshilfe. Es ist die Entscheidung für den Stillstand in den Häusern, die Entscheidung dafür, sozusagen auch zu riskieren, dass die Häuser abgenutzt werden, weiter abgenutzt werden. Und damit komme ich sozusagen zum Investitionsprogramm. Das ist der Schwenk dazu. Das Problem ist ja, dass die öffentliche Förderung ganz häufig sozusagen die operative Arbeit abdeckt. Ja? Also wir kriegen Förderung für Seminare, also das ist auch nicht auskömmlich finanziert, aber es ist eine solide Basis, aufgrund derer man arbeiten kann. Was seltenst in Rechnung gestellt wird, ist, dass natürlich das Objekt, in dem man die Seminare durchführt, auch Geld kostet. Ja? Also ich muss so ein Haus auch in Schuss halten. Ich muss es auf dem Stand der Technik halten. Ich habe Wartungskosten, ich habe Reparaturkosten und ich habe auch Investitionskosten. Ich habe allein in meiner Einrichtung in den letzten 5-6 Jahren mussten wir 500.000 Euro verbauen. Ja, das funktioniert dann über Landesförderungen ganz gut. Die müssen wir aber eben halt auch kofinanzieren. Ja, also wir brauchen da auch einen Eigenanteil für der Wirtschaften. Den konnten wir 2020 nicht erwirtschaften und 2021 nicht erwirtschaften können. Ein Investitionsprogramm, was uns auf Basis nicht rückzahlbarer Zuschüsse erfolgt, müsste natürlich in, wie ist eigentlich der Bedarf der Häuser darauf, dass man nicht im Bundesländer allein regeln kann, sondern mit den Bundesländern regeln wird, die ja zum Teil eigene Investitionsprogramme, die haben keine Investitionsprogramme, die zum Teil auch Geld zur Verfügung stellen, die sich aber irgendwann dann natürlich auch die Karten legen, weil das halt eine Menge Geld kostet. Ja. Also vom Land Berlin beispielsweise, da gibt es so eine Investitionsmittel äußerst selten. Ja, das Land Brandenburg, da gibt es Investitionsmittel mal schon eher. Und wenn es dann Investitionsmittelprogramme des Bundes gibt, was in Ergänzung mit den Bundesländern vielleicht auch funktionieren würde, dann würde das, glaube ich, deutlich helfen, nicht nur den Bestand zu sichern, sondern auch die Häuser, ich sage es mal, konkurrenzfähig zu halten zu anderen Häusern, die eben nicht auf Basis von Gemeinnützigkeit arbeiten, sondern auf Basis von Gewinnerzeugung arbeiten. Ja, weil mit denen im Markt konkurrieren, aber wir sind eben gemeinnützig und haben andere Voraussetzungen.
Vielen Dank. Damit ist die Fragerunde der Fraktion Die Linke beendet und wir kommen zur Fragerunde von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Walter-Rosenheimer, bitte.
Ja, hallo, können Sie mich hören?
Ja, wir können Sie gut hören.
Weil vorhin haben Sie mich nicht gehört, als Sie eingangs gefragt haben, wer da ist. Ich habe irgendwie massive technische Probleme. Dann ist aber gut, wenn Sie mich hören können. Dann vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und auch von meiner Seite und meiner Fraktion natürlich ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Input an Sie als Expertinnen und natürlich auch für Ihr starkes Engagement in diesen Tagen und Wochen und Monaten und natürlich weiterhin gutes Durchhalten, dass Sie da gut weiter durch die Krise kommen. Jetzt ist natürlich ganz vieles gesagt worden, was wichtig ist und auch ganz vieles gefragt. Deswegen will ich nicht unnötig jetzt hier die Zeit aufhalten. Aber ich habe noch mal zwei Fragen an Frau Mayer und eine an Frau Keuchel in aller Kürze. Es stehen ja jetzt in vielen Kommunen Kürzungsdebatten an wegen der Finanzen. Können Sie, Frau Mayer, vielleicht sagen, was Sie da befürchten für die Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort? Und eine zweite Frage, wenn wir jetzt den Blick nach vorn richten, welche weiteren Maßnahmen sind denn notwendig? Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen genauer sagen, welche Maßnahmen wir brauchen, um Jugendbildungsstätten zukunftsfit zu machen und die gewachsenen Strukturen nicht nur zu erhalten, sondern eben auch auszubauen und auch sozusagen krisenfest zu machen. Und Frau Keuchel, an Sie jetzt mal noch eine Frage. Wie haben sich denn in Ihren Augen die Kooperationen zwischen Schulen und den außerschulischen Partnern in der Corona-Zeit entwickelt? So viel erstmal.
Vielen Dank. Frau Mayer, bitte, Sie haben das Wort.
Vielen herzlichen Dank. Zur ersten Frage. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon sehr deutlich erleben dürfen, dass auf kommunaler Ebene bereits Kürzungsdebatten geführt worden sind, weil man die Befürchtung hat, gerade auch in, oder man weiß auch, dass man in trocknere Zeiten geht. Und ich war Frau Miebach-Stiens sehr dankbar, dass sie das in ihrem Beitrag eben auch angesprochen hat, wie wichtig die Pflichtleistung der Kinder- und Jugendarbeit ist. Und gerade in diesem Bereich hören wir aber eben beispielsweise aus Dresden, gab es ja eine sehr eindrückliche Debatte, wo es um die Kürzung um ca. 40 Personalstellen im Doppelhaushalt 2021-22 ging. Auch in weiteren, ganz landübergreifend, in weiteren Kommunen ist immer noch die Debatte, wie gehen wir mit der Kinder- und Jugendarbeit um, wie finanzieren wir die in den kommenden ein, zwei Jahren. Und da steht uns noch einiges bevor, wo wir gerade auch sehen, dass wir ganz stark unsere Strukturen vor Ort vor allem unterstützen müssen, damit sie auch in diesen Debatten sich durchsetzen können und gute Räume und Angebote für Kinder und Jugendliche auch in den kommenden Monaten und Jahren bereithalten können. Punkt eins. Punkt zwei. Da würde ich ganz gerne nochmal auf das Investitionsprogramm eingehen und darauf hinweisen, dass wir eben bis 2009 bzw. 2010 über die Stiftung Deutsche Jugendmarke die Chance hatten, Investitionen für die Kinder- und Jugendbildungsstätten oder für Zeltlagerplätze auch zu beantragen. 10% musste man damals schon immer aus Eigenmitteln bewerkstelligen und die restlichen Mittel waren Zuschuss, der eben über die Stiftung Jugendmarke bereitgestellt werden konnte. Wir haben das letzte Haus, das dadurch umfänglich renoviert und die letzte Bildungsstätte, die dort diesen Prozess durchlaufen hat, ist eine Falkenbildungsstätte hier in Berlin. Und danach wurde das Programm leider 2010 eingestellt. Und das führt einfach dazu, dass wir jetzt seit 10 Jahren starken Investitionsstau haben bei den Jugendbildungsstätten, bei den Zeltlagerplätzen, weil gerade gemeinnützige Träger, ich habe es vorher in meinem Eingangsstatement erwähnt gehabt, eben für diese Dinge kaum Rücklagen bilden können, zumindest nicht in dem Umfang, wie es gerade notwendig wäre, um Investitionen zu tätigen.
Vielen Dank. Frau Professor Keuchel, bitte.
Ja, zum Thema Kooperation Schule, außerschulische kulturelle Bildungseinrichtung und Jugendarbeit. Seit über 10 Jahren mit dem Ausbau des Ganztags gibt es Kooperationsbemühungen, die bis hin dahin gehen, dass Musikschulen Räume der Schule nutzen oder Jugendkundschulen den Ganztag dort bestreiten. Und man muss sagen, mit der Pandemie sind wir fast auf Stunde Null zurückgefahren. Weder können dort Räume in den Schulen genutzt werden, weil dort natürlich Ängste bestehen im Kontext des Hygienekonzeptes. es umgekehrt, haben aber die außerschulischen kulturellen Bildungseinrichtungen zum Teil, und das geht auch für den offenen Jugendbereich, hervorragende Hygieneschutzmaßnahmen in ihren Räumlichen ermöglicht. Und es ist, wie gesagt, ich hatte es ja auch schon versucht, in meinem Statement zu sagen, nicht nachvollziehbar, warum man hier nicht im Kontext kultureller Bildungslandschaften vernetzt Kindern und Jugendlichen in kleineren Gruppen aufgesplittet diese Räumlichkeiten mitnutzt, mit einbettet und eben auch, und das ist schon gesagt worden, digital braucht es in diesen Bereichen Unterstützung, dann hätte man natürlich noch mal ganz andere Vernetzungsformen. Weder die Schulen haben den digitalen Pakt geschafft, noch eben die außerschulischen, die sind ja noch gar nicht berücksichtigt worden. Also da wären auch Kooperationen für die Zukunft möglich.
So, vielen Dank. Wir haben jetzt noch 20 Sekunden. Frau Walter-Rosenheimer, die sind geschenkt dann, ja?
Also, danke schön.
Danke. Danke. Wir kommen jetzt noch mal zur Fragerunde der FDP. Sie hatten noch 3 Minuten. Herr Seestern-Pauli, sind Sie jetzt wieder dabei? Sind wir nicht dabei? Nee. Okay, dann kommen wir zur Fragerunde der CDU-CSU. Nochmal Frau Wiesmann, bitte.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Also wir oszillieren ja so ein bisschen zwischen retten, dass sozusagen das Überleben gelingt. Das kann natürlich nicht abschließend befriedigen. Man will ja auch gut weitermachen können. Ich habe auch verstanden, dass nicht alle Dinge sozusagen nur mit Liquiditätshilfen aufrechterhaltbar sind. Aber andererseits nehme ich auch wahr, dass viele von Ihnen gesagt haben, und das kann ich auch, wie gesagt, nachvollziehen, wir wollen es auch weiterentwickeln, wir müssen dann vielleicht auch was kompensieren für Jugendliche, die jetzt gelitten haben, etc. Ich verstehe das. Ich würde trotzdem in meiner Nachfrage gerne nochmal auf den sozusagen unmittelbaren Bedarf, nicht nur, dass die Häuser stehen bleiben, sondern dass in dieser Corona-Zeit, aus der wir ja noch nicht ganz raus sind, im Gegenteil eigentlich, wir sozusagen überlegen oder Sie mir nochmal sagen, wie Ihre Einrichtungen, die Träger aus Ihrer Sicht, für die Sie stehen und sprechen, sozusagen in dieser Corona-Krise vielleicht noch mehr mit unserer Unterstützung tun können, um den Jugendlichen jetzt schon mehr Stütze zu sein. Und da meine ich die Frage, wie geht eigentlich pädagogisches Weiterarbeiten im Fast-Lockdown? Und was kann gemacht werden, wenn eben so lange übernachten beispielsweise oder die alten Gruppenstärken nicht gehen? Und dazu würde ich gerne Sie alle bitten, nochmal, nicht alle, aber vielleicht habe ich also besonders gedacht an Herrn Dr. Weber, Frau Strasser vielleicht, Frau Meier und auch nochmal Professor Keuchel. Was können wir tun, damit das intensiver und besser jetzt geht? Natürlich besonders mit steigender Jahreszeit, aber noch haben wir das nicht. Wie kommen wir sozusagen, wie überbrücken wir diese schwierige Zeit für die Jugendlichen nach, dann ab Januar, wenn die Fördermittel sowieso jetzt sozusagen nicht mehr fließen, mit einem neuen, mit einem verbesserten oder mit einem ausgedehnten Programm? Was kann unterstützt werden von uns und was können Sie oder wofür würden Sie das idealerweise einsetzen? Veränderte Angebote, stärker an Schule angedockte Angebote, Einzelangebote, digitalisiert unterstützte Angebote, das würde mich nochmal möglichst konkret interessieren und das wäre auch meine letzte Frage.
Vielen Dank. Herr Dr. Weber, bitte.
Erster Versuch einer ersten Antwort, nicht Schule, aber mit Schule. Also einen Unterschied zu machen zwischen schulischen Angeboten und ganz bewusst zusammen mit Schule ein Gegenprogramm zu machen. Das gelingt uns im Moment dort, wo es beispielsweise in Einrichtungen, und das hängt jetzt von Bundesland zu Bundesland ab, möglich ist, auch Tagesseminare zu machen. Das geht ja auch mit Hygieneschutzkonzepten in kleinen Gruppen beim selben pädagogischen Aufwand übrigens. Also das heißt nur noch mehr Aufwand. Sie haben kleinere Gruppen, dieselben Mehrkosten, aber mehr, deshalb brauchen wir da auch Unterstützung in diesem Bereich. Das Zweite, auch in aller Kürze, die Jugendbildner waren oftmals die Bildnerinnen waren oftmals die Pioniere der digitalen Jugendarbeit. Das erleben wir in vielen Einrichtungen in unseren Verbänden, weil sie oftmals schon die Sachen hatten, die Lehrer nicht hatten. Die hatten die Spiele, die haben den digitalen Spieleabend gemacht. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die wir jetzt in dieser engen Zeit der Überbrückung haben. hin zu einer, und das sollten wir uns, glaube ich, auch noch mal alles klar machen, Bildungsarbeit überhaupt, Kommunikation wird nach Corona anders sein, wie sie jetzt ist. So die Art und Weise, wie wir jetzt hier schon kommunizieren, wäre vor 6 Monaten nicht denkbar gewesen. Und das hat auch Auswirkungen für die Jugendbildung. Wir haben im Moment noch nicht, oder wir sind in der Konzeptentwicklung, aber jeder, der jetzt sagt, der weiß schon, wie es geht, den würde ich gerne mal hören.
Vielen Dank. Frau Strasser, bitte.
Ja, ich will das vielleicht mal an einem Beispiel anschaulich machen. Wir haben ja gemeinsam die Naturfreunde und die Naturfreunde Jugend ein gemeinsames Projekt im Rahmen von Demokratie leben, Naturschutzraum, wo wir Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausbilden zu dem Thema Radikalisierungsprävention im Umwelt- und Naturschutz. Und wir haben dieses ganze Programm auf digitale Mittel umgestellt und dabei die positive Erfahrung gemacht, dass die Teilnehmenden Zahlen wirklich so durch die Decke gehen, dass wir uns fragen, was bestimmte technische Tools noch leisten können, wo die dann also irgendwie langsam knirsch werden, ob man 100 Leute wagen kann oder nicht. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, dass dieses also gewaltige Anstrengungen erfordert, weil die Konzepte, die man einmal erarbeitet hat für Präsenzveranstaltungen, einfach nochmal neu gemacht werden müssen und viel intensiver auch betreut werden müssen, damit das auch spannend und interessant bleibt. Das heißt, man hat also einen doppelten Aufwand. Natürlich ist das Projekt also aber dafür nicht ausgelegt. Also muss irgendwie zaubern, um mit den Mitteln und mit der Technik hinzukommen. Das gelingt bislang. Aber es ist eine Sache, die für einen begrenzten Zeitraum auch gut funktionieren kann. Nur ist mein Eindruck immer, ich weiß nicht, wie die anderen es sehen, dass digitale Formate eben auch ihre Grenzen haben. An irgendeinem Punkt können sie gut anknüpfen an bestehende Beziehungen, zwischen, die man aufgebaut hat. Da kann das sehr gut funktionieren, auch eine digitale Kommunikation fortzusetzen. Aber wenn nicht hin und wieder auch tatsächlich ein realer Kontakt möglich ist, dann hat das nicht die Qualität und unterscheidet sich dann auch nicht, was Herr Dr. Weber ja auch gesagt hat, von dem Schulischen. Und es gibt eine digitale Ermüdungsgefahr. Und das ist auch gleichzeitig sehr herausfordernd. Und wenn wir jetzt nicht schnell wieder zu einer Möglichkeit kommen, uns in größeren Gruppen treffen zu können, dann muss das in kleineren Gruppen geschehen. Und dann haben wir da ein großes Aufwandsproblem, weil wir natürlich in Betreuungsrelationen kommen, die wir also so vorher nicht geplant haben. Da war natürlich eine Fachkraft für 30 Leute gut genug oder 20 und das geht dann nicht mehr. Das sind dann 5 oder weniger, je nachdem. Und da müssen wir, glaube ich, noch verstärkt drüber nachdenken.
Vielen Dank. Frau Meier, bitte.
Drei Punkte. Also ich würde sagen, die digitalen Angebote, das hat sowohl das Frühjahr gezeigt, zeigt es aber jetzt auch wieder, dass gerade im jugendverbandlichen Bereich, kann ich jetzt einfach nur daraus nochmal rezipieren, dass man sehr schnell und individuell geschaut hat, was sind Lösungen, die Dinge auch eben in den digitalen Raum zu verlagern. Da funktioniert vieles schon sehr gut. Auch da ist natürlich die Frage von Infrastruktur, also der Förderung der entsprechenden Infrastruktur eine relevante. Aber da würde ich sagen, da sind auch viele Impulse nochmal gegeben worden, wie der Herr Weber sagt, die auch in andere Bereiche, glaube ich, im schulischen Bereich oder so übertragen werden können. Also da läuft einfach sehr, sehr viel. Aber wir merken natürlich auch aus allen Jugendstudien, dass Räume auch außerhalb des Digitalen gesucht werden, ganz stark von jungen Menschen, weil sie eben sich vor allem auch in Präsenz treffen wollen. Und deshalb, gerade weil das die Jugendstudien so deutlich gemacht haben, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auf der kommunalen Ebene diese Absicherung vorhanden ist für die entsprechenden Felder der Kinder- und Jugendarbeit. Das sehe ich als sehr maßgeblich wichtig. Da kann aber der Bundesgesetzgeber nur Impulsgeber sein oder bestimmte Anreize schaffen. Was aber der Bundesgesetzgeber auf alle Fälle tun kann, ist, die bundeszentrale Infrastruktur der entsprechenden Träger eben auch in den kommenden Jahren gut abzusichern, weil eben wir ja eben auch dafür zuständig sind, dass die Mittelflüsse gewährleistet sind, dass die Beratung zur Verfügung steht etc. Wir brauchen auch, ehrlich gesagt, wieder eine gute Stornokostenregelung fürs kommende Jahr, damit wir damit wir einmal mutig sein können und Dinge planen können. Und wenn sie dann nicht stattfinden können, weil sich pandemisch noch mal was entwickelt, auch eine gewisse Freiheit haben im Vorfeld, diese Planungen vorantreiben zu können. Und man muss sich schon noch mal überlegen, bei bestimmten Dingen braucht es oder bedarf es auch höhere oder veränderte Fördersätze, weil wir schon merken, wir brauchen jetzt plötzlich sehr große Räume. Und das wird auch im Jahr 2021, 2022 noch der Fall sein. Also viel größere Räumlichkeiten für unsere Gruppenangebote etc. Und das kostet natürlich auch mehr. Also wir waren jetzt mit einer Vollversammlung, hatten wir geplant, im Stadion, weil bestimmte Dinge einfach anders nicht mehr möglich sind gerade.
Vielen Dank. Noch eine Minute, Frau Professor Keuchel, bitte.
Ja, danke. Ich schließe mich all dem an. Ganz wichtig wären aber auch politische Signale. Es wird über Bildung gesprochen, die wichtig ist, und es wird die Schule angesprochen. Und wir sehen in Diskussionen, dass Musikschulen auf einmal doch nicht öffnen sollen oder öffnen sollen. Also wichtig ist, außerschulische Bildung auch zu betonen, dass diese genauso wichtig ist für Kinder und Jugendliche und auch die Freiräume wie die schulische. Verlässlichkeit der Planung und noch zum Digitalen. Wir brauchen Experimentierraum. Es kann nicht darum gehen, das Analoge ins Digitale zu verwandeln und umgekehrt, sondern die Stärken beider Bereiche zu nutzen und zu vernetzen.
Vielen Dank. Damit haben wir noch 20 Sekunden. Die sind dann geschenkt. Wir kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Frau Stadler.
Ich habe keine weiteren Fragen im Moment. Dankeschön.
Dankeschön. Die FDP verzichtet ebenfalls, weil wir die Zuschaltung nicht kriegen. Und damit sind wir ans Ende unserer Anhörung gelangt. Ich möchte mich bedanken bei denjenigen, die heute hier zugeschaut haben, die natürlich Sie als Sachverständige heute hier waren und auch die zugeschaltet waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie wieder gut nach Hause, und ich schließe damit die Anhörung. Dankeschön.
Auf Wiedersehen. Bleiben Sie
auf Wiedersehen.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.